Während ich hier ganz entspannt auf dem Immokation Sofa liege, laufen die Vorbereitungen für das Immokation Festival auf Hochtouren. 2500 private Immobilieninvestoren treffen sich einmal im Jahr in der Nähe von München und wir machen so viel Immobilien-Content für Einsteiger, Fortgeschrittene. Alles, was ihr braucht. Die Tickets waren letztes Jahr ungefähr um die Zeit dann ausverkauft. Wir haben fast keine mehr. Wer noch dabei sein will, jetzt ganz schnell sein. Immokation.de/Festival. Wir freuen uns riesig auf euch. Die Frage, die man jetzt natürlich stellen muss, ist noch, gut, hat sich's gelohnt, energetisch zu sanieren? Das glaube ich schon.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch zu keinem Zeitpunkt, auch als es dann doch teilweise echt auch schwierig war in der Umsetzung, habe ich nie gedacht, dass es ein Fehler war, dass du das jetzt gemacht hast, dich auf diesen Weg zu begeben. Und ich persönlich, das ist echt mein Lieblingsgebäude, weil das ist, weißt du, das ist so dieser doppelte Benefit. Das ist wenn du irgendwann mal die Stromversorgung 100% erneuerbar ist, hat das CO2-Ausstoß null. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was mir als Investor Spaß macht. Und so vor dem Hintergrund finde ich, ja, das macht mir Freude. Ne?
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Markus hat ein Haus gekauft, Energieeffizienzklasse F. Und hat es saniert, energetisch saniert. Nachtspeicheröfen waren auch drin, das hat er alles verändert. Wir wollen verstehen, ob sich das gelohnt hat. Das ist, glaube ich, eine ziemlich spannende Frage, die man diskutieren kann. Hallo Markus.
Hallo Marco.
Also zur Einleitung. Wir machen jetzt hier eine konkrete Projektvorstellung. Der Markus und ich kennen uns aus Murnau. Da haben wir eine Mastermind mit 30 super tollen und spannenden Investoren gemacht, eine Runde gemacht, hat ein Projekt vorgestellt, wo wir gesagt haben, das wollen wir der Community nicht vorenthalten. Warum? Weil es, ja, in den letzten Jahren hat es ja massiv an Fahrt aufgenommen. Ne? Wir erinnern uns an Habecks Heizungshammer, an die mal große übergeordnete Frage, die ja im Immobilienmarkt um sich schlägt. Macht es Sinn, energetisch zu sanieren? Macht das möglicherweise alle Investitionen kaputt? Kann ich Immobilien kaufen in schlechten Energieeffizienzklassen? Einmal vorweggeschickt, klar, ich kann alle Immobilien kaufen, ist immer eine Frage des Preises und dann muss man gucken, ob sich das lohnt. Für jeden, der jetzt auch Bestand hat und sagt, oh, ich habe hier auch wirklich diese alten Objekte, ne? Nachtspeicheröfen, schlechte Dämmung, Energieeffizienzklasse, FGH und so weiter. Wir wollen ja auch in diesem Podcast rankommen an die Wahrheit, quasi, was kommt denn da raus? Und auch das vorweggeschickt, es kommt immer darauf an. Es ist logischerweise eine Frage des Objektes, des Standorts, der Miethöhen und so weiter und so fort. Auch der Möglichkeiten, die ich mit den Banken habe. Und deshalb einfach heute mal sehr, sehr konkret von Markus ein Objekt, wo die energetische Sanierung jetzt durchgeführt ist, relativ klar ist, was in den Zahlen dabei rauskommt. Und dann werden wir mal einen Strich drunter ziehen. Was hast du denn bezahlt für die energetische Sanierung und wie hat sich das für dich ausgewirkt?
Wunderbar.
Wir werden dich, genau, Markus, im Laufe des Gesprächs logischerweise auch ein bisschen als Investor noch kennen. Wir starten aber jetzt direkt rein ins Objekt. Also es geht um 24 Parteien Haus, das du gekauft hast. Wir fangen mal ganz kurz mit der Lage an. Also ich habe hier eine tolle Präsentation vor mir. Vielleicht können wir fürs YouTube-Video ein bisschen was einblenden. Die Leute, die uns jetzt zuhören, wir werden versuchen, es gutestmöglich auditiv rüberzubringen. Erstmal Makrolage, gute B-Stadt. Erklär uns mal die B-Stadt, Markus.
Also die Stadt ist Langenfeld, für die Nicht-Rheinländer, das liegt ziemlich genau zwischen Köln und Düsseldorf, profitiert im Prinzip eigentlich von beiden Standorten. Sehr gut gemanagte Stadt, fast schuldenfrei, ist sowohl was jetzt Auto, Bahn als aber auch öffentlichen Nahverkehr angeht, gut an die Großstädte angebunden, profitiert damit halt voll. Ja, von allen Dynamiken, die sich halt in den großen Siebener Städten halt ergeben und ist deswegen aus meiner Sicht ein sehr spannender Standort.
Ja, also hast du ja auch einen Screenshot drin aus dem Immokation Standort Tool. Kann man übrigens auch kostenlos
nutzen. Das ich in der Tat auch nutze.
Ja, was wirklich toll ist. Also das nutzen viel zu wenige Leute. Wir haben es einfach gebaut, um Daten zu aggregieren. Kann jeder kostenlos nutzen. Unter anderem sieht man hier auf dem Screenshot die Daten aus Prognos. Das ist ja so ein Zukunftsranking. Da wartet man so ein bisschen, glaube ich, auf die neuesten Daten, dass die wieder einen Report rausbringen. Wie auch immer, es gibt 401 Landkreise. Langenfeld hier ist Platz 73 von 401. Das ist schon ziemlich gut.
Also da kann man
bombenstark. Ja, da kann man schon wirklich, wirklich happy sein, was dann sich auch in der Mietentwicklung zeigt. Wir hören auch gleich die Miethöhen und so. Ja, das ist relativ gut. So, Mikrolage, attraktives Umfeld. Auch hier hast du einen Screenshot drin, so wie es aussieht aus Price Hub.
Das ist Home Day.
Oder Home
und gleichzeitig, also es ist eine Kombination aus Home Day und Price Hubble. Die Price Hubble im Prinzip Mikrostandortanalyse, was jetzt Restaurants, Schulen und so weiter angeht. Das ist ja wirklich sehr gut ausgeprägt. Und gleichzeitig siehst du ja auch auf Home Day, dass es fast an Rot angrenzt. Also es ist wirklich ein schöner Standort. Die Straße davor etwas befahren, das ist so der kleine Nachteil. Balkon sind aber nach hinten raus, hast eine Bushaltestelle direkt vor der Tür. Also wirklich eine Top-Lage.
Wie kamst du zu dem Objekt?
Das war sehr klassisch über ImmoScout. Jetzt kein Hexenwerk dahinter. Ich denke mal, wie die meisten Investoren schaue ich halt sehr stark auf die Quadratmeterpreise. Und als ich das Objekt dann gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen, ob des Quadratmeterpreises. Weil, ich meine, du bist hier bei knapp 1300, bisschen über 1300 versus sonst in Langenfeld findest du eigentlich selten was, also auf dem Immo-Scout eigentlich nichts unter 2000. Und da ging natürlich erstmal alle Lampen an und dass das ein sehr spannender Deal sein könnte. Aber dann fragt sich natürlich, warum ist das so, ne?
Und dann kam raus wegen des energetischen Zustands?
Ja, ich glaube, es war auch ein Stück weit die Marktphase. Also ich meine, ich habe das ja gekauft im Sommer 22. Da war ja wirklich in der Phase Käuferstreik. Und du hast hier eine Situation, dass der Quadratmeterpreis zwar super ist, aber der Faktor über 20 lag. Also das ist halt letztlich auf der Mietenseite ein komplett unterentwickeltes Gebäude. Wodurch dann natürlich, wenn du im zweiten Schritt drüber nachdenkst, die Bankfinanzierung nicht ganz so trivial wird, weil da natürlich der Faktor eine viel größere Rolle spielt. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass da viele halt auch nicht dran gegangen sind. Also das kriegst du am Ende nur Eigenkapital oder Eigenkapitalersatz und Bonität gelöst.
Ja, genau. Kommen wir auch gleich zu Finanzierung. Also erstmal super spannender Case. Niedriger Quadratmeter Kaufpreis. Keine Kaufinteressenten, weil auch noch, da gab es ja noch weniger. Also so langsam hat man das Gefühl, die Kaufinteressenten kommen zurück. Aber 2021 hätte man ja Schlange stehen müssen. Aber wird vielleicht vielen so gehen. Sie sehen einen recht niedrigen Quadratmeter Kaufpreis, stellen zwei Dinge fest. Ha, Zustand eher schlecht, also energieeffizient schlecht und sehr stark under rent. Also ein prädestinierter Case, glaube ich. Möchte mal ganz kurz an der Stelle unseren Partner Immometrica, weil du gerade ImmoScout sagtest. Immometrica kennst du auch wahrscheinlich, oder?
Kenne ich auch, ja.
Ja, genau. Also nutzen wir ja sehr gerne, weil man da auch nach Quadratmeter Kaufpreisen sortieren kann.
Ja, ich nutze auch entsprechendes Programm. Also das ist...
habe ich doch gut noch unseren Partner. Nee, wirklich, ernst gemeint, wer das nicht kennt, Immometrica, einfach mal ausprobieren. Da kann man deutlich, deutlich einfacher suchen, gruppieren, auch nach Renditen. Man würde auch dieses Underrent entdecken und solche Geschichten.
Genau. Ja.
Okay, jetzt zum Objekt. 24 Einheiten, Baujahr 1970, ich lese nur vor, was ich hier sehe, ne? Wohnfläche 1744 Quadratmeter, Nachtspeicheröfen, Energieeffizienz Klasse F. Beschreib uns mal das Gebäude ein bisschen, Aufgänge, Stockwerke, welcher Zustand?
Also ich glaube, am besten beschreibt es das als quadratisch praktisch gut, ne? Das ist halt, also die 24 Einheiten verteilen sich auf zwei Eingänge, wie oft in den 70ern sehr symmetrisch gebaut. Es gibt genau zwei Wohnungsgrößen, 77 und 64 Quadratmeter, also gehst einen Aufgang hoch. Du hast in jeder Etage drei Wohnungen, über vier Geschosse, jeweils links und rechts 77 Quadratmeter, in der Mitte 64 Quadratmeter, gut geschnittene Zwei-Zimmer-Wohnungen also was die Grundrisse angeht, top. Insgesamt wurde im Prinzip seit dem Bau nichts mehr dran gemacht. Hast halt noch Spritzbeton, Balkone, auch so unterhalb der Fenster noch irgendwelche, also optisch jetzt keine Perle, aber ein Flachdach, auch ansonsten keine komischen Ausbauten. Also eigentlich ein Objekt, was man ganz gut behandeln kann, ne?
Mhm. Fenster?
Sehr viele Fenster. Das macht die energetische Sanierung nicht gerade günstiger. Aber das ist natürlich für die Wohnqualität sehr schön. Also du hast nach hinten raus große Balkonfenster, auch vorne raus also große Doppelfenster in allen Einheiten. Also schon relativ gegenüber, ich würde mal sagen, einem Standardobjekt eher mehr Fensterfläche als der Durchschnitt.
Okay, Nachtspeicheröfen, nochmal zur Erinnerung von jedem. Ne?
Ja. Also neueren Datums, also das heißt so jenseits der 80er, also keine Asbest-Thematiken mehr, aber natürlich nicht die attraktivste Heizungsart.
Genau, bedeutet zuerst mal, es läuft Strom durchs Haus, also wie es das ja eh tut, nur mehr davon und kommt in den Wohnungen an und das sind am Ende Stromheizungen, die relativ ineffizient sind.
So ist es.
Und dann die Wärme wird auch nicht mehr gut gehalten, weil eben nicht gedämmt und daher kommt dann eine Energieeffizienzklasse F mit 177 Kilowattstunden, das ist schon schlecht.
Ja, das ist jetzt kein kompletter Carcrash, ne? Also ist so ein bisschen der deutsche Durchschnitt, habe ich ja mal gelernt, liegt irgendwo so bei 150. Also es ist sicherlich unter dem Durchschnitt, aber man muss das ja in der Kombination mit den Nachtspeichern sehen, was ja eine sehr teure Heizungsart ist. Und ist für die Mieter deswegen hier ein F mit Nachtspeicher wahrscheinlich so wie ein G mit Gasheizung. Ne? Also es ist schon sehr unattraktiv.
Was? Also wir wollen jetzt. Ich mache erstmal ganz kurz nur die Einstiegszahlen und dann so ein bisschen, wie du dann rankamst an das Thema, ich will das energetisch sanieren. Also du hast gekauft für 2,3 Millionen.
Ja.
24 Wohnungen. Mit einer Kaltmiete von gut 100.000 Euro pro Jahr.
Ja.
Okay, das war Einstiegsszenario und einer durchschnittlichen Miete von 4,83 Euro auf den Quadratmeter. So, das merken wir uns mal kurz, dass das Einstiegsszenario war. Logischerweise wusstest du, dass du viel mehr Miete bekommst. Was kann man sagen? 10 Euro war dir klar.
Zu dem damaligen Zeitpunkt war so die Marktmiete in vernünftigem Gebäude bei 10 Euro.
Ja, okay. Jetzt, warum bist du da rangegangen oder bist du vorm Kauf schon rangegangen mit der Idee, das energetisch zu sanieren?
Ja.
Warum?
Das, also aus zwei Gründen. Erstmal, ich betreibe ja langfristiges Buy and Hold und dann musst du dir halt schon, und damals gab es ja den berühmten Heizungshammer noch nicht, aber trotzdem war das ja schon ein Thema, wo du dir drüber nachdenken musstest, wenn du es jetzt nicht für 5 Jahre denkst, sondern für 20, musst du ja sowieso an die Sache ran. Also sprich, das in der Form zu lassen, irgendwann in den nächsten 5 Jahren musst du was tun. So, das sind, dann ist halt die spannende Frage, macht man es sofort oder optimiert man es erstmal ein bisschen in dem Rahmen, wie man es jetzt vorfindet und geht dann an die energetische Sanierung ran. So, das war ja die Entscheidung, vor der ich stand. Also nicht so sehr mache ich es, sondern mehr, das war klar, einfach aus der langfristigen Perspektive heraus, sondern mehr die Frage, wann mache ich das? Ja. So, und jetzt gab es im Prinzip zwei Gründe, warum ich mich entschlossen habe, das sofort zu machen. Der Grund eins ist, dass das, ich glaube, mit der Bank das Gespräch auch einfacher wird, einfach vor dem Hintergrund, dass sie sieht, dass das Objekt vernünftig weiterentwickelt wird, was sie dort finanziert. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass bei einer Miete von 4,83 Euro, wenn du dann überlegst, wie bekommst du das mal in eine Range rein, wo du sagst, das Objekt trägt sich jetzt selber, dann ist die energetische Sanierung sogar der entscheidende Hebel in dem Ganzen. Weil ich meine, auf eine 20% Erhöhung auf 4,83 Euro, das macht halt nicht so viel aus. Ne? Und damit alleine wäre das Objekt immer noch Cashflow-negativ gewesen. Und die energetische Sanierung, dadurch, dass, wenn man es dir durchrechnet, natürlich einen deutlich besseren Faktor hat, konntest du über das Investment es halt in Richtung Break-Even halt entwickeln. Ne? Also es gab halt zum einen die Langfristperspektive und dann auch eine sehr klar wirtschaftliche Perspektive, dass es sich lohnt, die Sanierung sofort anzugehen.
Ja, also super spannend. Genau da wollen wir jetzt rein in diesem Podcast und das noch besser verstehen. Du hast jetzt gerade wirklich was Spannendes gesagt. Du hast nämlich gesagt, die Investition in die energetische Sanierung, die Investition isoliert betrachtet, hat sogar einen besseren Faktor als der Ankauf an sich. Darauf werden wir gleich kommen. Deshalb ist das am Ende auch rentabel, können wir quasi schon mal vorwegnehmen. Jetzt ist das bei weitem, gilt das logischerweise nicht für jedes Objekt. Das ist wirklich objektspezifisch. Das werden wir jetzt gleich versuchen auseinanderzunehmen, warum das hier eben Sinn macht. Und bin mal gespannt, ne? Das ist ja wirklich auch eine politische Frage über die nächsten 10, 20 Jahre. Wie viele Investoren kommen an den Punkt und sagen, die Investition in eine energetische Maßnahme macht Sinn. Deswegen ist dieser Case auch so spannend, weil er hier tatsächlich für dich Sinn gemacht hat. Jetzt nochmal von einer anderen Perspektive auf die Frage kommt, das hast du auch gerade schon so ein bisschen gesagt, du musst es ja auf jeden Fall machen über die nächsten Jahre. Lass uns nochmal überlegen, was du quasi wirklich musst, so nach aktuellem Kenntnisstand. Also du musst ja die Heizung jetzt nicht rausrupfen und neu rein. Gibt es eine kommunale Wärmeplanung? Weißt du das?
Gibt es noch nicht, nee. Und nach allem, was ich so gehört habe, ist es unwahrscheinlich, dass dort Fernwärme kommen wird.
Also ist quasi Fernwärme vom Tisch. Das heißt, du wirst dich als Investor irgendwann selbst um einen Heizungsaustausch kümmern müssen. Würden die Nachtspeicheröfen ausfallen, würde die Heizung ausfallen, müsstest du dann erneuern?
Ja, wenn du das streng genommen siehst, auch von der Gesetzeslage her, kann ich bei dem Gebäude ja sehr entspannt sein. Also ich hab Heizungen, die, sage ich mal, elektrisch heizen. Die dürftest du in so ein schlecht gedämmtes Gebäude nicht neu einbauen, hast aber Bestandsschutz. Und insofern, wenn ich das rein aus der Perspektive sehe, hätte ich das weiterlaufen lassen können, im Gegensatz zu Gasetagenheizungen zum Beispiel.
Genau, weil es Strom ist. Also das haben wir auch in vielen Diskussionen gelernt. Der Mono war ja auch Energieberater.
Das war nochmal ein großer Augenöffner mit Julian, ja.
Ja, du könntest tatsächlich Strom einfach forever betreiben, weil Strom gilt langfristig als grün. Woher er auch immer kommt, aber das muss quasi ja dann der Staat lösen, dass der Strom am Ende grün ist oder nicht nur der Staat, aber und deswegen könnte man diese Heizungsart lassen, aber jetzt gibt es ja noch einen zweiten Faktor, du kriegst ja irgendwann einfach Druck, weil du hast so hohe Nebenkosten, dass es einfach sehr unattraktiv wird, für Mieter drin zu wohnen, und dann hattest du das wahrscheinlich erstmal im Blick, oder?
Das war der Hauptantrieb. Und wenn ich mal perfectly honest bin, dann habe ich dieses Thema mit dem Elektro vom Julian im Juni gelernt. Das wusste ich vorher gar nicht. Also es hat in meiner Entscheidung damals keine Rolle gespielt, sondern da ging es mir halt darum zu sagen, wenn du, sag ich mal, auf der einen Seite das Ziel hast, die Mieten zu entwickeln, dann musst du die Mieter auf der anderen Seite entlasten. Das kannst du nicht mit diesem schlecht gedämmten Gebäude machen.
Was hast du denn jetzt für eine Heizung drin?
Jetzt in dem Gebäude ist immer noch, die Nachtspeicher sind geblieben.
Die hast du drin gelassen, die kannst du auch drin lassen, wenn du willst.
Die kann ich drin lassen. Ich könnte jetzt sogar bei der Energieklasse, ich meine, wir haben jetzt den neuen Energieausweis noch nicht, aber das wird sich in Richtung B entwickelt haben, ultimativ, könnte ich sie sogar neu einbauen.
Genau, du könntest nur, also dann wäre das quasi eine Akt, wahrscheinlich wäre das eine Infrarotheizung, oder?
Das weiß ich. Also da lasse ich mich mal ein bisschen überraschen, was sich da in den nächsten Jahren entwickelt. Und ich fand ja zum Beispiel diese dezentrale Wärmepumpen-Diskussion, die wir in Murnau hatten, auch sehr spannend. Da wäre das Gebäude ja auch wirklich prädestiniert für. Also insofern, ich meine, die laufen im Moment, ja, die Mieter, ich meine, das ist mal vorzugreifen, also die jetzt schon lange drin wohnen, meinen, die haben fast den ganzen Winter kaum geheizt, also die haben schon einen massiven Unterschied gemerkt. Also insofern kannst du das jetzt erstmal laufen lassen, und dann, wenn die dann anfangen, dass sie austauschen müssen, dann hoffe ich mal, dass ich bis dahin noch einiges entwickelt habe. Da scheint ja im Moment auch eine gute Dynamik zu sein bei den ganzen Stromheizungen. Ich finde, so bei Infrarot habe ich mich auch viel mit beschäftigt. Das hat natürlich auch ein paar Nachteile.
Sag mal einen, also bei
Wärme. Mit oder? Vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, das ist halt ein anderes Heizungsgefühl, weil du halt, nicht die Luft, Umgebungsluft aufheizt, sondern de facto die Körper. Und dadurch hast du halt, je nachdem, wo du in der Ecke stehst, im Raum, ich meine, wie gesagt, das ist nur, wenn mir diese Vor- und Nachteile, die ich mal gelesen habe, da hast du halt auch ein unterschiedliches Wärmegefühl. Und das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Also ich glaube, also für mich ist es kein Automatismus, dass man eine Nachtspeicherheizung durch eine Infrarotheizung ersetzen würde. Also ich glaube, wenn das soweit ist, werde ich mich damit nochmal sehr intensiv auseinandersetzen.
Wenn du aber dann dabei rauskommst, sagst, du willst jetzt eine Zentralheizung machen, also eine zentrale Wärmepumpe, dann wird es nochmal teuer.
dann wird es nochmal teuer. Also das Szenario haben wir auch durchgerechnet, auch vor dem Hintergrund, dass du dann nochmal im, ich glaube, das wäre ein KfW 70 Standard dann gewesen. Das hätte auch nochmal zusätzliche Förderungen freisetzen können, ne? Insbesondere auch jetzt günstigere Darlehen. Aber das wäre prohibitiv teuer geworden.
Ja, ja. Okay, jetzt erklär nochmal ganz kurz, damit alle noch mitkommen, Etagenwärmepumpe quasi.
Als mögliches. Ich kann ja jetzt nur wiedergeben, was ich gerade selber gelernt habe, weil ja. Das ist halt, dass du im Grunde genommen, also eigentlich ist es ja fast eine Klimaanlage, also vom Prinzip her, dass du durch die Nachtspeicher, dass du halt nicht ein zentrales Wärmetauschaggregat aufstellst, sondern dass du quasi für jede Wohnung ein separates, beziehungsweise für jeden, da wo jetzt ein Nachtspeicher steht, dann eine separate, dezentrale, kleine Wärmepumpe einbaust und darüber dann das Gebäude halt mit Wärme versorgen kannst, aber auch damit kühlen kannst. Das ist ja dann der Vorteil. Also hat in die Richtung auch noch eine Chance. Ich glaube, das macht wirklich nur Sinn in gut gedämmten Gebäuden, weil das natürlich auch nach wie vor weiter einen hohen Energieverbrauch hat.
Ja. Bedeutet aber schon in einem Gebäude, was bisher mit Strom heizt, auch mehr Aufwand. Ne? Du musst ja trotzdem Rohre verlegen.
Ja, aber so wie ich das verstanden habe, kannst du eigentlich die Nachtspeicher stehen ja an den Außenwänden. Mhm. Musst du einfach an der Stelle einmal durch die Wand durch mit einer Kernbohrung und idealerweise dann nicht groß im Raum noch was verlegen. Und du musst vor allen Dingen auch nicht groß durchs Treppenhaus und einmal durch die ganze Wohnung, sondern kannst das an den Stellen, wo jetzt aktuell der Nachtspeicher steht, kannst du es dann dort einbauen.
Also du machst ist jetzt ein bisschen Detail schon, aber es ist immer wichtig, dass das dann bei jedem Objekt wirklich nachzuvollziehen. Du machst dann keine Strangsanierung, haben wir ja auch bei einem Haus hinter uns, also von Nachtspeicher auf eine Gas-Wärmepumpen-Hybrid-Zentralheizung, da machst du eine richtige Strangsanierung durch die Treppenhäuser und so weiter. Das machst du hier nicht, sondern kommst einfacher von außen, da wo die Nachtspeicheröfen drin sind, wieder in die Wohnung rein.
Das ist zumindest das Szenario, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Ne? Also wie gesagt, da muss man jetzt lassen wir mal gucken, wie lange die Heizung noch durchhalten. Muss ich mich in 5 Jahren mal mit auseinandersetzen, was dann die Stoßrichtung ist. Aber wenn man allein sieht, was jetzt so in den letzten 2 Jahren alles sich entwickelt hat, wäre da schon ein bisschen meine Hoffnung, mein Grundvertrauen in die Innovation, dass es dann einfach in 5 Jahren viel bessere Lösungen gibt.
Ja. Also du 2 mögliche Ausgänge, die du quasi noch für die Zukunft prüfst. Entweder du heizst weiter mit Strom, zum Beispiel Infrarot, oder du baust Etagenwärmepumpen.
Etagenwärmepumpen. Ja, oder ich würde auch nicht komplett ausschließen, dass man es dann trotzdem zentralisiert. Ich meine, gegen das Szenario musst du es ja dann auch immer noch abprüfen, was dann das Beste ist.
Ja. Okay, dann, also und jetzt wissen wir aber schon, hast du gerade schon gesagt, wir kommen von Energieeffizienzklasse F auf B, offensichtlich nicht durch die Wärmeerzeugung, die wir verändern, sondern durch die Gebäudehülle, also das Drinhalten der Wärme.
Ja.
Also durch Dämmung.
Durch Dämmung.
Genau. Jetzt, ja, erzähl mal vom Projekt. Wie lief's ab? Also ich kenne ja die Geschichten schon ein bisschen.
Also ich meine, gemacht habe ich ja die komplette Hülle. Also Fenster, Dach, und die Fassade. Das ist ja schon auch eine massive Umbaumaßnahme, ne? Das einfach gesprochen. Wie soll ich sagen? Also ich habe viel gelernt in dem Projekt. Also da ist, weiß Gott, nicht alles perfekt gelaufen. Eigentlich ist man wahrscheinlich mit der Geschichte schneller fertig, wenn man sagt, was nach Plan verlaufen ist. Aber ich bin ja grundsätzlich keiner, der zu tief an Pläne glaubt. Man muss halt dann mit dem umgehen, was da halt passiert. Ne?
Wie lange hast du gebraucht?
Also geplant waren 4 Monate, gedauert hat es über ein Jahr.
Okay. Wie ging's los? Du bist mit dem Energieberater durch.
Genau, also ganz klassisch ein Energiegutachten gemacht mit dem entsprechenden Fahrplan. Angebote von Handwerkern eingeholt, damit dann zur Bank gegangen, das noch nachfinanziert, mit dann natürlich einem aktualisierten Business Case. dann war im Prinzip, nachdem das alles vorlag, die Finanzierung stand, die Förderungszusage da war, die der Energieberater gestellt hat, dann kannst du loslegen. Das war dann im Prinzip im Mai letzten Jahres.
Ja. Okay, wir kommen gleich auf die Zahlen, ne, mit Nachfinanzierung und so weiter. Handwerkerangebote eingeholt. Wie viele verschiedene?
Ja, also wir haben jetzt, also ich sag mal so, das war ein bisschen gewerkabhängig. Wir haben einen sehr guten Dachdecker gehabt, der auch schon im anderen Objekt gearbeitet hat. Da habe ich offen gestanden gar kein Vergleichsangebot eingeholt. Dann haben wir halt für Fassade und Fenster, ich glaube, 2 bis 3 Angebote waren es am Ende pro Gewerk.
Okay, das waren die 2 Gewerke, Dach, Fassade, Fenster.
Genau, das waren die 3, ja.
Oder 3, ja. Also Fenster separat.
Das Fenster separat, ja.
Dach, Flachdach, das wird dann wie gedämmt?
Das wird einfach mit einer Aufdachdämmung gemacht. Also legst halt, was auch immer da ein Dämmmittel drauf ist, da darfst du mich jetzt nicht bei den technischen Details fragen, aber wird draufgelegt und das ist beim Flachdach ja relativ einfach.
Ja. Okay, Fassade.
Fassade gibt es ja auch dann einen Standard von der KfW, wo du sagst, das muss den und den U-Wert haben. Und da gibt es dann halt irgendwo verschiedene Materialien, die man auswählen kann, die sich dann in der Dicke unterscheiden. Aber es kommen ungefähr so 20 Zentimeter Dämmung drauf und dann wird das neu verputzt und wieder drüber gestrichen.
Okay, und jetzt Fenster, die ja sich dann an der falschen Stelle befinden, oder?
Nee, also Fenster konntest du 1:1 austauschen, mit der Ausnahme der Treppenhausfenster. Also ja. Bei den Treppenhäusern war das so, dass im Prinzip Glasbausteine an der Seite waren. Und da haben wir uns dann entschlossen, auch um eine bessere Beleuchtungssituation zu erreichen, dass man die Glasbausteine quasi zumacht, weil die sind energetisch natürlich eine Vollkatastrophe und haben dafür dann in der Tat Fensteröffnungen dort ausgeschnitten in den beiden Treppenhäusern. Also da sind, wenn du so willst, 6 neue Fenster dazugekommen.
Da erinnere ich mich eben dran, das war für dich einer der schwierigsten Punkte, ne, der es dann auch teuer gemacht hat.
Das war im ersten Schritt nicht eingeplant gewesen.
Da sieht man, wie projektspezifisch das wieder ist. Also nochmal zum Verständnis, es ist jetzt auch schwer natürlich, weil die Leute keine Bilder sehen, aber es gibt quasi Fenster, die Licht ins Treppenhaus bringen, so kleine.
Ja, das war so quasi eine gesamte Leiste von oben bis unten durch mit einer Reihe Glasbausteine. Also das, gerade auch die an der Seite eingebaut sind. Also die kannst du in der Perspektive von dem Bild, auf das du wahrscheinlich auch jetzt gerade drauf guckst, gar nicht so richtig sehen.
Ne? Dann weiß ich wo, ja, okay. Und da wurde einfach drüber gedämmt?
Da wurde drüber gedämmt, ne? Von innen dann verputzt im Treppenhaus. Und dann wurde dann eigentlich so klassisch, wie du es normalerweise findest, dass du halt Fenster nach vorne raus hast. Da wurden dann Fensteröffnungen ausgeschnitten und dann auf jeder Etage ist dann dort ein Fenster reingekommen.
Okay, und jetzt mal Größenordnung. Was hat Dach gekostet, was hat Fassade, was hat Fenster und was hat, sagen wir mal, dein Fenster-Upgrade gekostet? Nur Größenordnung.
Also, ich gucke jetzt gerade mal auf die Zahlen. Wahrscheinlich macht es Sinn, das auf einen Quadratmeter zu beziehen, weil das natürlich in den Absolutsummen extrem davon abhängt, ob du jetzt 6, 12 oder 24 Einheiten hast. Also die Fassade, die lag bei 100 Euro auf den Quadratmeter. Die Fenster und die Dachdämmung waren da sehr ähnlich, so bei 125.
Auf den Quadratmeter Wohnfläche, ne?
Ja.
Muss man also genau aufpassen, jetzt nicht auf einen Quadratmeter Fenster oder auf einen Quadratmeter.
Nee. Das habe ich echt dann auf die Wohnfläche umgerechnet, weil ich wollte für mich auch für später mal Schlagzahlen haben. Ja. Auf den Quadratmeter selber ist natürlich das Dach relativ gesehen deutlich teurer als die Fassade.
Ja.
Und Fenster natürlich nochmal viel mehr.
Gut, das bringt dich jetzt auf 350 Euro pro Quadratmeter in Summe.
Ja. Und dann musst du natürlich nachgelagerte Arbeiten noch mitrechnen. Ne? Du musst, auch wenn die Fenster 1:1 getauscht wurden, müssen die ja trotzdem in jeder Wohnung beigearbeitet werden. Das Gleiche gilt natürlich fürs Treppenhaus, weil dort haben wir ja auch, sag ich mal, verputzt innen, haben aber gleichzeitig auch neue Fensteröffnungen reingeschnitten. Also man hat de facto das ganze Treppenhaus auch nochmal neu gemacht. Und so sind dann halt so im Nachgang, kannst du nochmal gut 50 Euro pro Quadratmeter dazu rechnen an ja, Zusatzarbeiten, die dann durch die Arbeiten verursacht werden.
Ja, und da ist jetzt dein Fenstermove mit neuen Fenstern im Treppenhaus, der ist jetzt schon drin.
Das ist drin, ja.
In dem Quadratmeterpreis für Fenster.
Nee, das war das ursprüngliche, also das hat es wahrscheinlich nochmal so 20 Euro auf den Quadratmeter teurer gemacht. 15 bis 20 Euro auf den Quadratmeter. Aber das waren am Ende 6, also das war, klar, das war uneingeplant, dadurch war das nochmal eine gewisse Summe, aber insgesamt war das halt auch jetzt nicht so ein Riesenaufwand. Ne? Das waren 6 Fenster von, ich weiß gar nicht, wie viel wir da hatten, über 100.
Ja. Okay, und du hast eben, wie du es gerade gesagt hast, die Gewerke haben sich aufgeteilt, du hast Dach vergeben an einen, Fassade an einen, Fenster an einen.
Korrekt.
Okay, wie weit gingen die Angebote auseinander, die du bekommen hast?
Boah, also da war schon ein Spiel von 20-25% drin.
Oh, das geht ja noch, da hört man ja auch von doppelt oder noch mehr, ne? Teilweise, okay. Wie hast du es koordiniert?
Über eine Bauleitung. Also ich habe einen Bauleiter, der für mich vorher auch, ich meine, das war ja jetzt mit Abstand mein größtes Projekt, dann die Wohnungssanierung immer gemacht haben, weil ich meine, ich habe das ja als Nebenjob gemacht. Deswegen habe ich mich um die Sache, hätte ich mich jetzt rein operativ gar nicht kümmern können, hatte ich gar nicht die Zeit für und hatte da einen Bauleiter, der vorher für mich einen guten Job gemacht hat bei der Wohnungssanierung und der hat dann auch die Koordination hier übernommen.
Okay. Du hast jetzt in Summe, ich springe ein bisschen, ne, in deinen Folien auch, du hast Baukosten gesamt, kommt dann gleich noch Förderung, geht wieder ab, aber du hast 912.000 Euro, das sind 523 auf den Quadratmeter.
Genau, da musst du jetzt einrechnen, dass ich habe auch noch 6 Wohnungen mit eingerechnet. Ne? Also die energetische Sanierung liegst du vor Förderung bei 400, roundabout. Und dann sind nochmal so 80 bis 100 Euro auf den Quadratmeter für 6 Wohnungen, die dann dort saniert wurden, eingeplant waren.
Innen, also
du hast keine Grundrisse verändert? Ja, ich meine, die waren ja, wie gesagt, seit dem Bau ist da nichts mehr gemacht worden. Ne? Also das heißt, wenn jetzt jemand auszieht, wenn du eine vernünftige Vermietbarkeit herstellen willst, musst du im Grunde genommen alles machen. Du musst die Böden machen, du musst die Bäder machen, Wände, zum Teil Türen, Schalterprogramm.
Was war das pro Wohnung ungefähr?
Ja, pro Wohnung kannst du rechnen, also wenn du sie komplett machst, so 20 plus minus.
Ja, okay. Ohne, dass du Grundrisse verändert hast.
Und nee, die Grundrisse sind super.
Das Waschbecken steht nachher da, wo es ist und die Badewanne, wo es war.
Ja. Genau, also da gibt es überhaupt keinen Bedarf, die Grundrisse anzupassen.
Okay, super. Kann man sich, glaube ich, sehr gut. Wir gehen jetzt gleich in die Zahlen, was das für dein Business Case bedeutet. Aber hättest du was im Nachgang anders gemacht? Vergabe der Gewerke bei der Steuerung?
Also, ich meine, ich hätte sehr vieles anders gemacht. Deswegen war die Lernkurve war halt sehr hoch. Aber letztendlich, also Vergabe der Gewerke, ich glaube, das war gar nicht das Thema. Es ist auch gar nicht so aus den Kosten gelaufen. Es ist halt sehr aus der Zeit gelaufen, was natürlich dann mittelbar sich negativ auswirkt auf Vermietung, Mieterhöhung und so weiter. Also das hat halt sehr viel gekostet. Das Gerüst steht viel länger, das verursacht schon auch Zusatzkosten, aber es hat mehr weh getan, dass man nicht die Wohnung vorher vernünftig vermieten kann oder die letztlich auch die energetische Mieterhöhung durchführen kann, obwohl halt auch schon ein Großteil des Kredits geflossen ist, als dass jetzt das Budget aus dem Ruder gelaufen ist. Ne? Das Budget ist, ich glaube, wir haben am Ende so 15% Budgetüberschreitung gehabt, was viel zu viel ist, logischerweise, weil es auch eine große Summe ist. Aber das, was jetzt an potenziellen Mietausfällen sind, ist halt deutlich höher als das. Ne?
Okay, dann lass uns über Finanzierung sprechen und danach machen wir den Business Case, führen wir dann in Summe zusammen. Du hast, also nochmal, das hat 2,3 Millionen gekostet, dann hast du natürlich noch Kaufnebenkosten, hast eine Sanierung, jetzt hast du 3,3 Millionen in Summe aufgenommen.
Ja.
Gemischt aus dem Grundschulddarlehen, variables Darlehen, Sanierungsdarlehen und dein Eigenkapital.
Genau, also der...
Deswegen nicht 3,3 aufgenommen, sondern 3 aufgenommen, aber 380 Eigenkapital drin.
Genau, also hier kommen ja 2 Sachen ins Spiel. Das eine ist, das, was ich eingangs sagte, du hast einen Faktor von 22,7. Das ist natürlich, wenn jetzt, was weiß ich, eine Bank ihren Beleihungswert macht, dann ist die eher bei 12, 13, und oder bei 14 macht er nochmal einen Abschlag von 20%, also dann redest du eher von Faktor 12. Das heißt, du kriegst hier halt einen Riesenblanko rein, weil der Ankaufsfaktor so hoch ist. Der Quadratmeterpreis ist super, aber der Ankaufsfaktor ist halt sehr hoch. So, und das kannst du halt am Ende nur über zwei Sachen heilen. Einmal natürlich Bonität, aber das alleine, dafür war es dann doch zu viel. Dann braucht es hier halt dann auch Eigenkapital beziehungsweise Eigenkapitalersatz. Und wie ich das jetzt in der Finanzierung so gemacht habe, ich habe den Teil, der jetzt vom Gebäude und meiner persönlichen Bonität getragen wird, in ein ganz klassisches Grundschulddarlehen 10 Jahre fix gemacht. Dann habe ich noch freie Sicherheiten gehabt, also in Höhe von knapp 500.000. Die habe ich dann mit einem variablen Darlehen gemacht. Hintergrund einfach der, dass ich hier auch ein gutes Aufwertungsszenario habe und meine Hoffnung ist, dass wir das in einer nicht zu fernen Zukunft dann auch noch auf das Objekt umschulden können und dass wir dann halt die Sicherheiten auch wieder freispielen können. Und da aus dem Grund hat es halt Sinn gemacht, das mit einem variablen Darlehen zu machen, dass man dort halt Flexibilität gewinnt.
Versteht, das Grundschulddarlehen hat 3,3% Zinsen?
Ja.
Das ist nicht schlecht, oder? Sommer 2022?
Ja. Das war in Ordnung, ja.
Okay, und dann noch ein Sanierungsdarlehen separat?
Genau, das Sanierungsdarlehen war dann aus zwei Gründen möglich. Also auch jetzt konnte man dann aufs Objekt nehmen. Zum einen, zu dem Zeitpunkt war im Prinzip die Mietspiegelerhöhung durch. Das heißt, Banken müssen ja in ihrer Bewertung immer sehr stark auf das Ist gehen. Also können, selbst wenn es gesetzlich durchsetzbar ist und mit annähernd an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit halt durchgehen wird, können sie nicht dieses Szenario als Grundlage nehmen. Also allein dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt, also das war knapp 6 Monate später, dass dann auch der Energiefahrplan vorlag, die Angebote, sodass ich wusste, wie viel ich jetzt auch endgültig brauche, war das Objekt in den Mieten schon weiterentwickelt. Und dadurch hat sich natürlich der Wert für die Bank erhöht. Und dadurch hatte das Objekt, wenn du so willst, eine freie Sicherheit.
Ja, ja. Okay, und das... Darauf gab es 3,9% Zinsen.
Ja.
Die waren also schon ein bisschen höher einfach.
Da war einfach, die sind halt in der Zeit halt, haben sich halt in Richtung 4 entwickelt, ne? Also so Anfang 23 war ja sicherlich der Zinspeak, den wir bisher gesehen haben.
Ne? Ja, 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 ja. Okay, war das schwierig mit der Bank?
Nee. Also
drüber steht anspruchsvolle Bankgespräche auf deiner Seite.
Ja, also die Bankgespräche waren anspruchsvoll im Ankauf. Bei dem Sanierungsdarlehen nicht. Also letztendlich ging es ja darum, ich wollte eine 100% Finanzierung auf den Kaufpreis. Ich habe da auch da schon gewisse Sanierungsschritte mit eingerechnet, auch im ursprünglichen Darlehen. Habe dann aber gesagt, dass ich nach der ersten Mieterhöhung und der Klarheit über das Energiegutachten wiederkommen werde, dass wir dann darüber sprechen, welche energetische Sanierung hier Sinn macht und dass man das dann noch mit einem weiteren Darlehen ergänzt. Das war bei der Bank total, also easy ist natürlich nichts im Leben, aber das war sehr klar. Also das hat für die Bank Sinn gemacht, haben die auch gesagt, klar muss man sich die Zahlen angucken, aber das ist grundsätzlich möglich. Das heißt, das Anspruchsvolle des Gespräches war, eine 100% Finanzierung zu bekommen, bei einem Ankauffaktor von 22,7. So, und de facto habe ich es ja nicht bekommen, weil ich ja Ersatzsicherheiten leisten musste, auch wenn es nicht an mein Cash-Eigenkapital gegangen ist, ja. War es halt ja meine Beleihungsreserven, die ich hier quasi anpacken musste. Ja. Hatte ich gehofft, dass das nicht der Fall ist, aber ich meine, zwischen 12 und 22,7 ist ja fast die Hälfte, ist ja blanko. Also so vor dem Hintergrund war die schiere Summe einfach dann zu hoch, als dass man das hätte machen können. Und an der Stelle waren die Gespräche dann in der Tat anspruchsvoll. Es war auch eine Zeit, wo die Banken extrem konservativ waren, weil ich meine, nochmal, wir sind im Sommer 22. Da jetzt gucken wir ja doch auch mit ein bisschen mehr Entspannung und innere Ruhe auf die ganze Sache. Vor 2 Jahren war das halt noch voll in der Unsicherheit drin. Und dann mit einem Objekt zu kommen, was, sage ich mal, einfach ein so hohes Blanko hat, ist für eine Bank natürlich schon ein großer Sprung. Also deswegen, die Prüfung hat sehr lange gedauert in alle Richtungen und das letztendlich haben wir dann aber, finde ich, einen ganz guten Weg gefunden in der Finanzierungsstruktur. Und da war die Bank auch wirklich sehr flexibel. Das Variable Darlehen hat auch einen Zinscap, Was natürlich im Nachgang dann sehr geholfen hat, weil die variablen Zinsen sehr hoch gegangen sind. Das hat mich nicht getroffen. Das war durch den Zinscap abgesichert, der 5 Jahre läuft. Und so auf die Weise bin ich eigentlich sehr, sehr happy mit der Finanzierungsstruktur, die am Ende rausgekommen ist.
Ja, also das weiß ich noch, als du das im Monat erzählt hast, da ging auch ein Raunen durch die Menge bei Zinscap, sehr, sehr gut gelaufen.
Und auch da muss ich gestehen, das war jetzt nicht meine Genialität, sondern das war in der Tat ein Vorschlag von der Bank, die von sich aus gemacht hat. Also wo ich auch echt sehr dankbar bin, das hat sehr geholfen.
Und die eingebrachten Sicherheiten, die willst du aber wieder rausbekommen.
Die möchte ich wieder rausbekommen, klar.
Und also
die kann ich auch wieder rausbekommen, weil das Objekt, wenn ich jetzt mit dem, wir gehen ja gleich in die Zahlen mit allem durch bin, natürlich massiv an Wert gewonnen hat, sodass ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht ganz gerechnet, aber ich meine, ich bin ja jetzt auf einem Gig-Faktor, warte mal, von so knapp 15. Wenn jetzt Neuvermietung und die Erhöhung der energetischen Sanierung durch sind. Und das ist ja eine ganz andere Sache als 22,7 auf dem Kaufpreis.
Ja.
Also habe ich jetzt auch Nebenkosten und so weiter mit drin. Ne? Wenn du jetzt streng auf den Kaufpreis gehst, wäre ich bei einem Faktor 10,4. Aber da muss die energetische Sanierung mit reinnehmen. Also de facto für das Finanzierungsvolumen ist das Objekt nach der Optimierung bei einem Faktor 14. Also wenn wir es mit den 22,7 vergleichen wollen, bin ich beim Faktor 14. Und das ist ja eine fundamental andere Situation, weswegen aus meiner Sicht die Finanzierung dann auch auf das Objekt umlegbar sein sollte.
Ja, ja. Also gute 7% Mietrendite, ne? Für die, die nicht in Faktor, sondern Mietrendite denken.
Ja.
Ich will nur eine Sache kurz einmal rausstreichen, was du da davor gesagt hast. Du hast hier ein Objekt gekauft, ganz normal finanziert, du hast keine energetische Sanierung mitfinanziert, du hast aber der Bank schon gesagt, dass du das vorhast.
Ja.
Dann bist du logischerweise zur gleichen Bank wieder, die dir das Darlehen für die energetische Sanierung gegeben hat. Du hast in der Zeit gezeigt, dass du in den Mieten was tun kannst, ohne dass an dem Objekt was passiert ist.
Ja.
Hattest dadurch bei der Bank schon mal einen guten Stand. Ist auch immer, also wirklich immer, immer gut, wenn man einfach Dinge erstmal tut und die Bank schon was sieht. Ja? Also hören wir an ganz vielen Stellen, machen wir selber auch so. Und dann kommt man wieder und dann sind, haben wir auch, ich weiß noch, Fossi, der war ja auch im Monau, nicht dieses Jahr, sondern davor, ne? Da haben wir das auch gehört, der hat uns das auch erzählt, das ist oft ein ziemlich cooler Case für die Banken, eine energetische Sanierung auch zu machen, weil wirklich mittlerweile klar absehbar ist, das erhöht den Wert der Immobilie deutlich und die Banken selber auch vielleicht Ziele haben auf ein grünes Portfolio und so weiter. Also du hast das dann genau im Nachhinein gemacht, aber im Vorgang schon besprochen mit der Bank.
Absolut.
So, jetzt Business Case. Also, wir haben es gerade schon gesagt, du hast 100.000 Euro Jahresnetto-Kaltmiete, ganz grob. Jetzt müssen wir ein bisschen, weil es kommen einige Zahlen, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir alle, die zuhören, mitnehmen. Das sind knappe 5 Euro auf den Quadratmeter Miete, so kaufst du ein.
Ja.
Dagegen steht jetzt hier auf deiner Folie ein Kapitaldienst, also eine Bankrate von knapp unter 100.000 Euro.
Ja.
Da hast du aber sogar auch noch Tilgungsaussetzung drin, ne?
Da ist noch eine Tilgungsaussetzung mit drin. Also muss nochmal, ich glaube, 30.000 Euro hat die Tilgungsaussetzung ungefähr ausgemacht.
So, und dann ist ja auch nicht, man kann ja einfach sagen, das ist dann Cashflow, der übrig ist, ob negativ oder positiv, sondern du schreibst ja auch...
Der ist tiefrot.
Genau, der ist wirklich tiefrot. Also nochmal, du hast gute 100.000 Euro Kaltmiete, dann ziehst du aber einiges ab, was du brauchst quasi an Rücklagen, Bewirtschaftungskosten und so weiter. Sagst, eigentlich habe ich 70.000 Euro.
Ja.
Hab sogar noch mit einer Tilgungsaussetzung eine Bankrate von knapp 100.
Ja.
Hättest du das Objekt gekauft und nichts gemacht, hättest du einfach richtig ordentlich draufgelegt jeden Monat.
Brutal.
Ja. So, Step 1. Du erhöhst die Mieten von 100 auf 135.000. Wie hat das funktioniert?
Das war komplett einfach. Also das war letztlich ein kurzes Gespräch mit den Mietern. Das war denen auch allen klar. Also ich meine, die haben ja de facto noch eine Miete von vor 40 Jahren. Und ich habe aber auch zu dem Zeitpunkt schon kommuniziert, dass ich das Objekt weiterentwickeln werde in allen Dimensionen. Und dass das halt natürlich sich da auch widerschlägt, aber dass umgekehrt sich dann am Ende des Ganzen auch ihre Energiekosten massiv verringern werden, also so dass das Ganze dann funktioniert. Und das gab keinen, der dem widersprochen hat. Das hat allen Mietern eigentlich sofort eingeleuchtet.
Okay, okay. So, aber jetzt muss man dazu sagen, das hat erstmal noch nichts mit der Energiesanierung zu tun. Es kommt nämlich noch eine Modernisierungserhöhung. Das heißt, ja, den Zusammenhang.
Das war einfach eine ganz klassische Mietspiegelerhöhung. Du bist da nicht in einem angespannten Wohnungsmarkt, 20%.
Genau, was ja klar, ne? Also wenn da 10 Euro, 12 Euro, wir hören gleich, was du eine Neuvermietung bekommen hast, kann man schon sagen, nämlich 14 Euro, dann ist klar, dass eine Miete für 5 Euro erhöht werden kann. Und das hast du gemacht. Jetzt hast du dann eine Netto-Kaltmiete im Jahr von 135.000 Euro. Die dagegen faire Bankrate ohne die Tilgungsaussetzung, hast du mir verraten, ist 126.000 Euro.
Ja.
Wenn man da jetzt noch fleißig Kosten und so weiter abzieht, dann ist man immer noch im Cashflow eigentlich eher negativ.
Das ist so, ja. Und auch noch substanziell. Ne? Man ist nicht mehr tiefrot, aber man ist auch noch nicht im gelben Bereich.
Was ich deshalb spannend finde, weil jetzt gerade, ne, also kann man ja sagen, ja gut, man hat jetzt keinen Bock auf Energiesanierung und man macht irgendwie so einen Rendite-Case draus, hätte jetzt erstmal so nicht funktioniert, weil du die Mieten, also zumindest mittelfristig, langfristig erst hättest erhöhen können.
Genau, also dann hätte ich den Case nicht gekauft, weil für mich ist es eine Grundvoraussetzung, dass ich mit der ersten Mieterhöhung Cashflow positiv werde.
Ja, so und jetzt gehen quasi zwei parallele Streams los. Zum einen hast du 6 Wohnungen in der Zeit leer gehabt, einfach durch Mieterfluktuation.
Ja.
Das sind auch die 6, die du quasi mit in den Kosten drin gleich renoviert, saniert hast.
Ja. Also ich habe im Prinzip, wenn du den Case schaust, auch nach der Erhöhung über die energetische Sanierung, hätte ich noch 3,5 bis 4 Wohnungen gebraucht, bis der Case quasi Cashflow neutral wird im Ganzen. Und ich habe aber für mich damit gerechnet, dass in den nächsten 3 Jahren, also von Ankauf, dass ich 6 Wohnungen dann da frei bekommen werde. War eine Annahme. Ist aber auch so eingetreten.
Ja. Und dann hast du neu vermietet für 14 Euro den Quadratmeter.
Ja.
Da wussten die Mieter schon, die haben die neuen Wohnungen schon gesehen.
Nagelneue Wohnungen, komplett renoviert. Also die sind quasi, also zu dem Zeitpunkt der Neuvermietung war die Maßnahme praktisch abgeschlossen. Also da waren noch Arbeiten an den Balkonen, waren noch im Gange, das im Rahmen der ganzen Sanierung halt auch notwendig war, die Balkone neu zu machen. Sind so ein bisschen ins Gebäude eingebaut. Das heißt, du hast also einen Teil der Außenwand deines Balkons, auch die Außenwand des Gebäudes. Also deswegen war dort auch noch eine Balkonsanierung notwendig. Aber zum Zeitpunkt, als ich in die Neuvermietung gegangen bin, stand vorne an der Seite auch kein Gerüst mehr. Da war das Haus komplett fertig. Hinten stand noch ein Gerüst, weil die Balkone noch saniert wurden. Also die konnten sich zum einen vorstellen, wie sieht das Gebäude aus. Sie wussten, das ist komplett energetisch saniert. Plus sie sind in eine Wohnung eingezogen, die wirklich auch komplett gemacht ist. Also wirklich neuwertig, neue Böden, neues Bad, neue Wände und so weiter.
Ne? Hast du erzählt, also wie war, wenn ich mir jetzt vorstelle, Nachtspeicherofen sehe ich. Dann hast du aber erzählt, Energieeffizienzklasse B, ihr werdet den kaum brauchen, den Nachtspeicherofen.
Genau. Und wir haben dann auch mit Mietern da gesprochen, die dort waren. Und die haben das auch bestätigt.
Es war Thema in der Vermietung.
Ja, es war Thema. Und die Nachtspeicheröfen, also da, um jetzt auch keinen falschen Eindruck zu erwecken, die sind auch nach wie vor ein Thema. Ne? Also du kriegst jetzt keinen Szenenapplaus, wenn die Leute halt sehen, Nachtspeicheröfen. Ne? Und die Vermietung macht ja meine Verwalterin und die hat auch gesagt, dass da auch durchaus Abbrüche drüber gab. Ne? Also die, wo Leute gesagt haben, wow, tolles Haus, auch super mit der Energieklasse, aber Nachtspeicher kann ich mich nicht mit anfreunden. Ne? Aber es gibt genug Leute, die dann auch sagen, ist dann auch egal. Ne? Ich meine, das System, muss auch sagen, dass ich selber bin ich ja auch mit dem Gedanken da dran gegangen, aber wenn du dir das in der Praxis anguckst, du hast einen Regler an der Wand, das ist eigentlich recht gut gemacht sogar und stellst den Regler halt ein, also du musst gar nicht groß an dieser Heizung rumhantieren, ne? Und der Rest läuft dann einigermaßen automatisch ab, ne? Aber trotz der energetischen Sanierung und so weiter sind die Nachtspeicheröfen auf jeden Fall immer noch ein Minus, ne?
Der, ganz Mieter klar. Die Mieter zahlen den Strom ja selber, direkt,
ja,
wahrscheinlich.
Ja.
Und haben die dann auch, ein neuer Mieter spricht dann mal mit einem Bestandsmieter, was hast du da?
Ja, hab ich auch, also angeregt, ne? Weil ich habe ja selbst auch mit den Bestandsmietern gesprochen, weil es mich ja logischerweise auch selber interessiert hat, ne? Zu dem Zeitpunkt der Im Winter waren ja die Fenster schon komplett drin, das Dach war fertig und Teile der Fassade. Und die Mieter haben, wir hatten jetzt auch keinen sehr strengen Winter, die meinen, sie hatten die Heizung kaum an. Also das, die haben einen massiven Unterschied gemerkt gegenüber der vorherigen Heizperiode, die ja jetzt auch kein so kalter Winter war.
Ja, ja. Okay. Und also das war der eine Handlungsstrang, 6 Wohnungen wurden neu vermietet, 14 Euro. Zweiter Handlungsstrang, bestehende Wohnung, Modernisierungserhöhung. Wie lief das ab?
Auch das muss ich sagen, ich meine, es ist ja alles gut begründet. Ne? Also für die Mieter, die haben ja auch das Interesse daran, dass sie die Heizkosten runtergehen. Ist ja auch eine Zeit, wo wir gerade alle da ja auch besonders sensibel sind, weil Energiekosten halt gerade auch massiv fluktuieren, schwer planbar sind. Und wenn du in der Situation halt kommst und den Mietern sagst, schaut, wir machen das jetzt hier, packen das an. Und klar wird es zu einer Erhöhung kommen, aber auf der anderen Seite, das ist ja der Unterschied zu der Mietspiegelerhöhung, da stand ja dem ja da nichts entgegen, aber hier steht ja auch ein sehr klarer Benefit für die Mieter dagegen. Ja? Sie sparen halt effektiv viel Geld, ja? Gerade beim Nachtspeicherofen.
In der Abwicklung, du musst da ja eine Modernisierungsankündigung schreiben, du musst da also Briefe schreiben, hast wahrscheinlich parallel kommuniziert
mit den Mietern. Ja.
Und wie sind die Mieten hoch? Also die erste Erhöhung ist klar, 20%. Und dann?
Ja, du liegst so bei plus minus 2 Euro auf den Quadratmeter Mieterhöhung dann.
Gesetzlich vorgeschrieben 8% der Energiemaßnahme.
8% der Maßnahme. Und dann hängt es ja davon ab, was deine Basismiete ist. Du kannst ja, wenn die über 7 Euro ist, kannst du bis zu 3 gehen. Mhm. Die Maßnahme kommt aber ziemlich genau bei 2 Euro raus. Ein Schnaps drüber.
Und die Maßnahme konntest du komplett ansetzen, da muss man ja auch ein bisschen abziehen.
Ja, wobei, also weder die Fenster noch das Dach noch die Fassade, also du hättest das Haus so, wie es da stand, 5, vielleicht sogar 10 Jahre weiter betreiben können. Ne? Also klar, du musst ein bisschen was abziehen, aber die Intention, das hatte kein Problem, ne? In dem Sinne. Also da war weder ein Loch in der Fassade noch irgendwie im Dach oder das Dach hätte auch, also das Dach hätte definitiv mindestens noch 10 Jahre gemacht. Fenster weiß es ja immer nie so genau, aber da gab es auch keine wirklichen Probleme. Und das Gleiche gilt für die Fassade. Ne? Also das ist schon alles über die energetische Sanierung getriggert gewesen und klar musst du trotzdem ein bisschen was rausrechnen.
Ja. Also wir summieren auf. Du machst du machst die Energiemaßnahmen in Summe 912.000, das waren Baukosten gesamt, aber abzüglich Förderung hast du auch noch bekommen, 160.000 Euro. Dann hast du insgesamt 750.000 Euro investiert, wie viel davon jetzt auch immer genau über die Modernisierung umlegbar war, aber du musst was abziehen, weil nicht alles ist direkt Energiesanierung.
Genau.
Auf diesen Betrag, der dann übrig bleibt, legst du 8% auf die Miete um. Das gibt's als Modernisierungserhöhung für die Mieter.
Ja.
Und dann kommst du einmal mit den 18 Wohnungen haben eine Modernisierungserhöhung bekommen. 6 Wohnungen wurden neu vermietet für 14 Euro auf den Quadratmeter. Kommst du in Summe auf 211.000 Euro Kaltmiete pro Jahr.
Ja.
Die Wohnungen, die modernisiert wurden, die sind jetzt bei 8 Euro auf den Quadratmeter ungefähr?
Miete? Die liegen so bei 8 Euro auf den Quadratmeter, ja.
Okay, also dann kommst du auf, weil da ist ja noch weiteres Potenzial jetzt, logischerweise. Man sieht ja schon, du kannst für 14 Euro. Aber jetzt mal erstmal die Rechnung soweit. 211.000 Euro ist jetzt deine neue jährliche Kaltmiete. Wir haben vorher gelernt, deine Bankrate war 126.000. Die ist aber jetzt durch die Energiesanierung auf 164 gestiegen.
Genau, und die Tilgungsaussetzung war ja dann auch nicht mehr dabei. Also durch die energetische Sanierung ist die nochmal um 40.000 hoch und die Tilgungsaussetzung dann nochmal um 25, also dass du halt am Ende bei 165.000 Euro Kapitaldienst warst.
Genau, Moment, nur dass wir die Zahlen, also du hattest mal ganz ursprünglich 97 Bankrate, ohne Tilgungsaussetzung 126, jetzt Energiesanierung drauf 164 gegenüber 211 Mieteinnahmen. Wenn man da jetzt Kosten abzieht und so weiter, sagst du selber, kommt ein Cashflow raus von 15.000 Euro im Moment.
Ja.
So, soweit so gut. Aber schon eine Menge Aufwand für 15.000 Euro Cashflow im Jahr.
Absolut. Wenn das Ende der Fahnenstange gewesen wäre, hätte man es wahrscheinlich nicht den Aufwand gemacht. Aber du hast natürlich jetzt noch eine massive Aufwertungsreserve. Das ist halt dann jetzt beinholt, die sich über die nächsten 10, 15 Jahre dann halt einfach ergeben wird.
Ja, Genau, also du hast nämlich noch eine weitere Spalte hier drin und die Spalte haben wir selber ja auch immer. Wir füllen auch immer unsere Sollmieten aus und du füllst die, du hast jetzt hier die gleich ausgerechnet, wie wir das auch machen. Wir sagen nämlich, wir wissen, was wir in der Neuvermietung kriegen. Das weißt du, das sind 14 Euro, wenn du jetzt neu vermietest. Du rechnest jetzt also nicht noch mit einem, in 5 Jahren ist die Miete noch höher, was de facto der Fall sein wird, aber das hast du nicht einberechnet. Du sagst, wenn du alle Wohnungen heute neu vermietet hättest, dann hast du 300.000 Euro Marktmiete.
So ist das.
Gegenüber 164 Bankrate.
Das ist ja das, was Stefan auch immer betont. Das Schöne ist ja, dass eigentlich alle Kosten hier fix sind. Ich bin jetzt im Cashflow-positiven Bereich. Alles, was jetzt dazu kommt, fällt eigentlich einmal durch in die, ja, in meine P&L.
Wobei ich dir fairerweise noch ein bisschen was abziehen würde, weil die 165 Bankrate, du musst ja die Wohnung doch noch renovieren und sanieren, wenn sie, wenn sie wieder wegkommt.
Ja, aber das, mein, letztendlich in den Kosten, die ich hier drin habe, sind ja im Prinzip, ich habe ja nochmal mit 10 Euro auf den Quadratmeter Renovierungskosten gerechnet. Also de facto kann ich die, das, wenn jetzt da 2 Wohnungen im Jahr frei werden im Schnitt, kann ich das komplett aus dem Cashflow der Immobilie machen. Also ich müsste dann kein zusätzliches Eigenkapital mehr einschließen. Wenn es mehr wird, dann ja.
Dein Case ist quasi weder EK reinzutun, noch die Renovierungssanierung über eine Bank nochmal zusätzlich zu finanzieren, sondern dein Case ist aus dem laufenden Cashflow das noch zu bezahlen, so dass du dann, wenn das alles irgendwann vermietet ist, zum aktuellen Marktniveau, dann hast du deine 300.000 Euro Kaltmiete, 165.000 Euro Bankrate. Wenn du noch Kosten abziehst, bringt dich das auf einen Cashflow von gut 100.000 Euro.
Genauso.
Super cool. Echt super cool. Ja,
also jetzt ja, genau. Ist ein schönes Investment.
Wie bitte?
Ist ein schönes Investment. Also ja, das
ist ganz toll, weil
man. Bisschen graue Haare gemacht, aber das ist ja dann auch temporär, ne? Da hast du halt mal 1,5 Jahre Stress, aber danach, jetzt läuft das ja von alleine.
Ja, ja. Ja, ja, ganz toll. Und jetzt haben wir ja im Vorfeld auch schon diskutiert. Die Frage, die man jetzt natürlich stellen muss, ist noch, gut, hat sich's gelohnt, energetisch zu sanieren? Das glaube ich schon.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch zu keinem Zeitpunkt, auch als es dann doch teilweise echt auch schwierig war in der Umsetzung, habe nie gedacht, dass es ein Fehler war, dass du das jetzt gemacht hast, dich auf diesen Weg zu begeben. Und ich persönlich, das ist echt mein Lieblingsgebäude, weil das ist, weißt du, das ist so dieser doppelte Benefit. Das ist wenn du irgendwann mal die Stromversorgung 100% erneuerbar ist, hat das CO2-Ausstoß null. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was mir als Investor Spaß macht. Und so vor dem Hintergrund finde ich, ja, das macht mir Freude. Ne?
Der eine oder andere, wir waren ja gerade in der Diskussion schon drin. Ne? Du hast ja an den Heizungen tatsächlich gar nichts gemacht. Nochmal das kurz, in 10 Jahren oder irgendwann wirst du ja mit neuen Heizungen wahrscheinlich um die Ecke kommen, oder?
Ja.
Wie wirst du das in den Business Case machen?
Ich glaube, also offen gestanden, das war ja auch so ein Ding, was ich mir aus Murnau mitgenommen habe. Ne? Also wie ihr CapEx plant, finde ich ja echt klasse. Also das möchte ich für meine Gebäude auch übernehmen. Also da bin ich jetzt gerade in der Arbeit, das zu tun. Also ich sehe das für mich so, dass letztlich hat das Gebäude ja jetzt eine Finanzierungsreserve. Also ich glaube, das würde ich dann in der Tat deswegen sehe ich dem entspannt entgegen. Ne? Also ich sage mir halt, okay, da wird der Zeitpunkt kommen, dann ist das entweder was man über dezentrale Austausche dann Schritt für Schritt macht, dann wird es der Cashflow vielleicht sogar hergeben. Oder es ist etwas, wo man dann doch ein größeres Invest braucht, dann gibt das Objekt aber auch her, dass du dort das auch noch über eine Bank finanziert bekommst. Ne? Das klar, das macht dann die schönen Zahlen hier ein bisschen schlechter. Auf der anderen Seite, finde ich, sind die Zahlen hier auch so gut, dass wenn die in Schnaps schlechter werden, ich meine, die Heizung, ja, wenn du sie zentralisiert hättest, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, da wärst du so bei 150.000 gewesen. Ja. So, dann hast du eine 5% Bankrate. Das killt dich jetzt hier auch nicht.
150.000 für eine Zentralheizung?
Ja, ich glaube, das war das Szenario Zentralheizung. Okay, das mit Wärmepumpe. Also es ist, ne, lass es 200 sein, dann hast du eine 10.000 Euro Bankrate, dann hast du 10.000 Euro weniger Cashflow, ist immer noch eine Menge, die da übrig bleibt. Also so deswegen, dadurch, dass die Hülle jetzt gemacht ist, ne, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die du ja auch oft betont hast in Podcasts, wenn du keinen Zwang bei der Heizung hast, dann erstmal bei der Hülle anfangen. Und dadurch, dass die Hülle ja jetzt hier wirklich auf einem sehr hohen KfW-Standard ist, kann ich das Thema Heizung mit einigermaßen Entspanntheit in der Zukunft anschauen. Ne?
Naja, also ich bin ja weiß Gott kein Experte. Ich sage ja immer im Podcast nur das, was ich von vielen Leuten höre. Ne? Und ich habe aber viele Projekte, die man hört und Energieberater, die man hört und so weiter, kommt dann immer Dämmung first. Aus genau dem Grund, und hier ist hier ein ziemlich extremer Fall, ja, dass du wirklich sagst, ich lasse Nachtspeicheröfen drin. Und ich habe auch, also rückwirkend, wir haben ja auch zum Beispiel in Magdeburg 24 Parteien aus, da haben wir ja eine komplette Strangsanierung gemacht und das alles richtig durchgezogen, um dann eigentlich ein, zwei Jahre später zu lernen, wo das Energiethema dann groß wird, zu sagen, boah, eigentlich hättest du Stromheizung drin lassen können. Und selbst wenn du in 10 Jahren Stromheizung durch Stromheizung ersetzt, die noch ein bisschen moderner ist, wenn das grüner Strom ist, wenn das gut gedämmt ist, dann funktioniert das möglicherweise langfristig einfach gut und musst gar nichts mehr machen. Was nicht funktioniert, ist, die Energieeffizienzklasse bei F, G oder H zu lassen, wenn du ungedämmt bist. Klar. Weil dann ist der insgesamt Energieausstoß zu hoch und sehr wahrscheinlich wird die Politik darauf auch so stark Einfluss nehmen, über welche Wege auch immer, dass das dann nicht mehr adäquat ist oder auch nicht mehr attraktiv vermietbar ist. Ne? Aber ich wäre tatsächlich da jetzt auch vollständig entspannt. Genau wie du es gerade vorgerechnet hast, eine zentrale Wärmepumpenlösung ist natürlich die sozusagen der Goldstandard, wie man ja gerade denkt. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht nötig und du kannst das jetzt ganz, ganz entspannt angehen.
Das beschreibt es perfekt.
Ja, ganz toll. Markus, in Summe, wie geht's bei dir weiter? Wir haben jetzt über dich als Investor noch gar nicht gesprochen. Du hast irgendwie deine 100 Einheiten so im Bestand mittlerweile. Also ja. Chapeau. Gibt's weiter Gas? Wie geht's weiter?
Ja, mein Ziel ist irgendwo so zwischen 200 bis 250 Einheiten aufzubauen als Portfolio. Und da mache ich jetzt einfach munter weiter. Ja.
Also Einheiten sind nur ein Proxy für irgendwas, was du erreichst.
Ja, willst. Für mich ist, das war letztlich die Rechnung, dass ich gesagt habe, zu welchen, also ich betreibe das ja mit dem Ziel, davon leben zu können, finanziell ohne, was ihr so schön das bedingungslose Grundeinkommen nennt, ne? Das ist also genau die gleiche Logik, also dass ich von den Immobilienbestand leben kann. Und ja, ich meine, ich habe für mich so immer natürlich neben Eigenkapital, Renditenfaktoren und so weiter auch immer eine Kennzahl, das ist quasi freier Cashflow pro Wohnung pro Monat. Und da natürlich, klar kannst du jetzt sagen, nehme ich jetzt hier das Szenario bei der Sollmiete, dann trägt das Objekt natürlich eine Menge bei, nur die tritt halt dann erst in 10 Jahren auf. Also das heißt, dann würde ich vielleicht auch mit 100 Einheiten auskommen. Da das aber ja im Bein holt, dann auch teilweise länger dauert, bis sich das alles aufgewertet hat, plane ich mal mehr mit 200. Dann bin ich ganz sicher da angekommen, auch schon in der Zwischenaufwertung des Gebäudes. Und deswegen habe ich mir das als Ziel gesetzt.
Ja, aber für jeden, der zuhört und das vielleicht noch nicht so einsortiert hat, es macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Du hast es gerade gesagt, in 10 Jahren oder dann auch gesagt, naja, eigentlich will ich noch schneller sicherstellen, dass ich meinen Cashflow habe, von dem ich leben kann. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr viel sportlicheres Ziel, wie wenn jemand sagt, ich möchte in 30 Jahren zu meinem potenziellen Renteneintritt das passive Einkommen haben, weil dann hat sich die Immobilie ja von selbst abbezahlt, dann sind die Zahlen viel, viel einfacher zu erreichen. Aber wenn man im Hier und Jetzt so viel Cashflow haben will, dann muss man ein paar Einheiten aufbauen. Ne? Und Einheiten ist auch wieder ein schlechter Proxy, kommt natürlich immer drauf an, wo und so. Ne? Sind die Einheiten doppelt, dreifach, vierfach so teuer. Ja. Aber genau, Ziel voll verstanden. Das Projekt hast du gerade schon anklingen lassen, das hast du parallel zum Hauptjob umgesetzt.
Das habe ich noch. Ich habe ja im Februar diesen Jahres den Job an den Nagel gehangen. Das lief allerdings wirklich noch parallel zur Arbeit, was sicherlich auch mit dazu beigetragen hat, dass das am Ende zeitlich aus dem Ruder gelaufen ist, weil ich dem auch nicht viel Aufmerksamkeit geben konnte in der Phase.
Aber muss man sich auch wieder, also ein Projekt, ein 24-Parteien-Haus, parallel zum Job, sagen wir, du hast 1,5 Jahre gebraucht und hast jetzt einen Soll-Case, der in den nächsten Jahren irgendwann eintreten wird und jetzt ja auch schon gut ist, der Ist-Case, aber der Soll-Case, wo du 100.000 Euro Cashflow pro Jahr machst, nachdem die Kosten schon abgezogen sind.
Klar.
Einmal gemacht und das kommt für immer, nebenbei zum Job. Wahnsinn. Also
ja, da, Also ich meine, ihr betont es ja immer, ich kann das für mich wirklich einfach nur unterstreichen. Ich sehe das 100% genauso. Wie du sagst, du hast jetzt einmal den Aufwand, aber weißt du, der Rest der Aufwertungsphase, der vollzieht sich ja jetzt automatisch. Da wird neu vermietet, da wird meine Wohnung renoviert, da musst du dich auch nicht groß drum kümmern. Und dann entwickelt sich das Gebäude und ich meine, klar, da ist ein bisschen Zeit reingeflossen, natürlich logischerweise auch viel am Wochenende, also das ist natürlich viel Freizeit, wenn du so willst, die ich da investiert habe, aber ja, wenn du das mal überlegst, was du da an Stundenlohn dann am Ende rausbekommst, das ist gigantisch.
Ja. Das ist ja gar nicht, also ja Wahnsinn, wenn du jetzt rechnest, du machst 100.000 Euro Cashflow im Jahr. Dann machst du ja zusätzlich die Tilgung jedes Jahr, die ja dein Vermögensaufbau ist. Und on top kommt ja die Wertsteigerung der Immobilien, ja, die du hier aktiv vorangetrieben hast. Ganz unabhängig davon, was der Markt in den nächsten 10, 20 Jahren macht, hast du hier einen Sprung im Wert der Immobilie gemacht. Wahnsinn. Also so einen Hauptjob kann man einfach nicht haben in diesem Stundenlohn.
Keine Chance.
genau. Markus, tausend Dank. Das war mega spannend. Und vielen Dank für die ganzen Insights.
Danke dir, Marco.
Mach's gut.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.